Ja, ich freue mich, dass ihr heute Morgen da seid, dass wir diesen Gottesdienst hier miteinander feiern können. Ich freue mich auch, dass der ein oder andere an der Kamera dabei ist, am Bildschirm zu Hause. Herzlich willkommen. Manchmal denke ich, wir Christen, wir haben so eine ganz eigentümliche Sprache und wir checken manchmal gar nicht, was wir wirklich sagen und wie komisch das für manche Leute klingt. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich kenne so den internen christlichen Slang, ich weiß, was jemand meint, wenn er stille Zeit macht, aber allein der Begriff, der klingt ja manchmal schon ein bisschen komisch. Vielleicht könnt ihr die Präsentation einblenden, sehr cool. So, stille Zeit, was machen die Leute da? Einfach ruhig da sitzen, meditieren, was ist damit gemeint? Dann sagen manche Leute, ja, ich tue dann halt Bibel lesen, oder? Aber ich meine, ja, ich habe diese Woche den Hobbit gelesen, aber so lesen wir auch nicht Bibel. Oder manche lesen zumindest nicht so Bibel, dass sie einfach fortlaufend von vorne nach hinten. Bibel lesen ist auch so ein Codewort, wo man vielleicht gar nicht so direkt versteht, was damit gemeint ist. Und dann sagt jemand vielleicht noch, ja, ich verbringe eine Zeit mit Gott, oder? Ich weiß gar nicht, ob das verständlicher ist. Ich meine, man könnte ja mal sagen, das klingt ja völlig absurd. Ich meine, wie willst du eine Zeit mit Gott verbringen? Du kannst eine Zeit mit deinen Kindern verbringen, mit deiner Ehefrau, du kannst eine Zeit mit deinen Mitarbeitern oder mit deinem Chef verbringen, aber doch nicht mit Gott. Oder ist das wirklich möglich? Und ich erlebe eigentlich solche Zeiten mit Gott als sehr bereichernd, Gottesdienste, aber auch persönliche Zeiten mit Gott. Und wir haben ja als Kirche auch dazu eingeladen, dass ihr kommt, nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Wir haben draußen im Foyer so einen Kirchenparcours aufgebaut, wo verschiedene Gebetsstationen sind und wo man konkret Zeit mit Gott verbringen kann. Und ich habe in diesem Video habe ich gesagt, man könnte sich das vielleicht so vorstellen, dass unser Foyer wie das Wohnzimmer Gottes ist und man kommt nicht zur Arbeit oder in die Schule oder zu einer Veranstaltung, sondern man betritt sozusagen einen Raum, wo Gott auf einen wartet. Und so bin ich auf mein Predigtthema gekommen, weil ich hinterher gedacht habe, wartet Gott auf mich? Ist das ein komischer Satz oder steckt da was dahinter? Und ich habe gedacht, ich möchte euch gerne heute Morgen, eigentlich in der Predigt, möchte ich zwei Dinge machen. Ich möchte auf der einen Seite mal so ein paar Gedanken und Erklärungen und vielleicht auch Vorstellungen und Ideen teilen, wie ich zu dieser Zeit mit Gott inzwischen stehe, was es für mich bedeutet, was mir hilft, diese Zeit mit Gott zu verbringen. Und das Zweite ist, dass ich eigentlich auch gerne praktisch ein paar Hilfestellungen bieten möchte. Und ich habe ja eingeladen, ich blende es hier auch nochmal ein, wer möchte, kann gerne hier auf slido.com kann eine Frage stellen oder eine Herausforderung schildern. 8 Leute haben das schon gemacht oder 8 Meldungen habe ich bekommen, aber wenn du während der Predigt denkst, da möchte ich gerne noch mehr drüber hören, dann mach das doch, ich kann dann später auch drauf zugreifen und ich werde auch versuchen, dass der erste Teil nicht zu lang geht, dass wir wirklich zum zweiten Teil kommen. Ja, jetzt zunächst mal die Frage, wartet Gott auf mich oder stille Zeit, Zeit mit Gott verbringen, klingt das eigentlich nicht zu billig? So, ist das nicht zu menschlich? So nach dem Motto, ich wünschte, Gott würde mir zuhören und dann tut er das auch. Hat es wirklich was, einen Anhalt? Und ich glaube, auch die Vorstellung, Gott wartet auf mich, die kann ja ganz unterschiedlich verstanden werden, oder? Ich habe sie versucht als Einladung zu formulieren und in dem Sinn finde ich es auch richtig, aber manche könnten ja sagen, ja, ich meine, was willst du damit sagen? Wartet Gott darauf, dass ich ihm sage, was er zu tun und zu lassen hat? Hat er nichts Besseres zu tun? Oder man könnte sagen, wartet Gott auf mich wie mein Zahnarzt, mit dem ich einen Termin abgemacht habe und der mich dann sozusagen behandelt? Oder wartet Gott auf mich, wie ich manchmal auf meine Kinder warte, so nach dem Motto, wann kommst du denn endlich? So als Vorwurf könnte man das ja hören. Oder genau, so ungeduldig oder Gott ist irgendwie zögerlich. Und so meine ich das natürlich gar nicht, sondern ich meine es auch nicht so billig. Ich meine nicht, dass es irgendwie selbstverständlich ist und das wird dann gleich auch noch deutlich werden. Und ich glaube, wir müssen manchmal wirklich auch aufpassen, dass wir das nicht zu billig meinen. Ich meine, es gibt ja so die Vorstellung, am Morgen verbringe ich dann Zeit mit Gott und dann läuft mein Tag wunderbar. Und schon allein die Vorstellung, oder? Am Morgen bin ich mit Gott zusammen, am Tag über bin ich allein. Irgendwie tendieren wir dazu, so gewisse Zeiten für Gott zu reservieren und die Frage ist ja, wo steckt er denn dann die ganze andere Zeit? Da schaut er mir dann zu, wie ich was Tolles mache. Oder ist er da nicht auch dabei? Und brauche ich denn dann noch spezielle Zeiten mit Gott? Oder wie funktioniert das? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal darüber nachdenken, wie, warum und wie kommt es zu dieser Zeit mit Gott. Und der erste Punkt, den ich heute Morgen einfach mal hervorheben möchte, ist, was ich bei dem Gott der Bibel und beim christlichen Gott so cool finde, ist, dass ich immer wieder merke, wie er einlädt. Also es beginnt schon im Alten Testament. Ich habe hier draußen an unserer Kreidewand steht Psalm 100 und den habe ich euch auch hier mitgebracht, Vers 4 und 5. Und da heißt: Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang, dankt ihm und preist seinen Namen, denn reich an Güte ist der Herr, ewig währt seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Und du kannst die Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Gott lädt Menschen immer wieder ein, in seine Gegenwart zu kommen. Ich meine, klar, der Text steht im Alten Testament. Israel, der wurde auch im Tempel gelesen. Und hier ist auch die Rede vom Tempel. In der Übersetzung heißt es Vorhöfe. An der Übersetzung, die wir an der Kreidewand verwendet haben, ist sogar von den Höfen die Rede, oder? Passt ganz gut zu unserem Bezirk und zu unserer Gemeinde. Aber die Idee ist natürlich, dass da ein Gebäude ist, dass da eine Wohnung Gottes ist. Das Volk Israel war davon überzeugt. Im Tempel kann ich Gott auf besondere Art und Weise begegnen. Sie haben Vorschriften bekommen, wie sie Opfer darbringen sollen, was sie im Tempel machen sollen. Und Gott selbst hat gesagt, hier will ich Wohnung nehmen. Und das war ein wahnsinnig geniales Fest, als da Gott sozusagen eingezogen ist. Und dieses Gebäude in Jerusalem, das war Referenzpunkt des jüdischen Glaubens, des biblischen Glaubens, des Alten Testamentes. Und die Leute sind da oft hingegangen, da wurden Feste gefeiert, da wurde um Vergebung gebeten, da wurden Dankopfer dargebracht, da wurde Gott gelobt und gepriesen, da wurden diese Psalmen aufgesagt oder vorgesungen, wir kennen ja die Melodien nicht mehr, aber es war so ein Ort, wo die Einladung drüber stand, kommt. Und heute haben wir keinen Tempel mehr, wir sind nicht mehr in der alttestamentlichen Zeit, auch unsere Kirchen sind keine Tempel, auch unsere Kirchen sind keine heiligen Stätten, wo es einen besonders sakralen Bereich gibt, wo man dann nicht hingehen darf oder wo man was absperren muss, sondern Kirche sind Orte, wo Menschen zusammenkommen, in denen Gott wohnt. Wir haben ja im Neuen Testament eine Veränderung, nämlich dass dieser Tempel, dass die Menschen zum Tempel Gottes werden. Ihr seid der Tempel Gottes, sagt Paulus mal. Und er ermutigt die Leute, das zu verstehen, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Und wir merken, dass diese Dynamik, dass Gott uns einlädt, dass die was ganz viel damit zu tun haben, nicht, dass wir zuerst zu ihm kommen, sondern dass Gott zu uns kommt. So war das beim Volk Israel, so ist es bei Jesus. Die Dynamik beginnt mit Gott. Gott möchte uns etwas geben. Gott kommt in diese Welt. Und wir sehen das im Leben von Jesus. Jesus hat selten abgelehnt, dass er mit Leuten redet. Und wenn er es abgelehnt hat, dann ging es entweder darum, dass er Zeit mit seinem Vater im Himmel verbracht hat oder dass er zu anderen Menschen wollte. Wir sehen zum Beispiel den Bartimäus im Neuen Testament, das ist der Blinde in Jericho, der brüllt nach Jesus und sagt, hey, hab Erbarmen mit mir. Und die Leute sagen, Mund halten, keine Zeit. Und Jesus sagt, hey, ruft ihn her. Jesus hat Zeit für Kinder, Jesus hat Zeit für seine Jünger, Jesus hat Zeit für Frauen, Jesus hat Zeit für Sünder, Jesus hat Zeit für Selbstgerechte. Er nimmt sich die Zeit, er redet mit den Leuten, er erklärt ganz viel und er lädt sie immer wieder ein, kommt. Er sagt auch, lass die Kinder zu mir kommen. So diese Grundstruktur. Gott lädt uns ein. Er ist uns ja schon ganz nahe gekommen. Er kommt auf uns zu und er sagt, kommt doch zu mir. Und das ist für mich eigentlich so die Grundlage, dass ich merke, wenn ich eine Zeit mit Gott verbringen möchte, dass ich mir die gar nicht erarbeiten muss oder mir die Gegenwart Gottes, dass ich irgendwas dafür tun muss, sondern dass er eigentlich die Tür schon aufgemacht hat und sagt, kommt. Und das Zweite, was mir wichtig geworden ist für meine Zeit mit Gott, der zweite Gedanke, der mir da hilft, ist, dass ich merke, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich zu Gott komme und ihm etwas bringe, sondern es geht Gott eigentlich darum, dass ich zu ihm komme. Ich glaube, das ist so eine Gefahr, dass in unseren Denken über eine stille Zeit es eigentlich so sehr darum geht, dass ich zu Gott komme, aber mit meinen Anliegen, mit meinen Gebetsanliegen, mit meinen Ideen, mit meinen Problemen, mit meinen Sehnsüchten. Und das darf ich und das tue ich auch. Aber im Kern merke ich, dass diese Zeiten zur Routine und Pflicht werden, wenn ich aus den Augen verliere, dass es hier nicht nur um einen Besuch beim Zahnarzt geht oder beim Klempner oder bei irgendjemand, der etwas für mich tut, sondern dem ich begegnen möchte, von dem ich profitieren möchte. Gott sagt, du darfst mir begegnen. Lesen wir zum Beispiel die eine Stelle aus Matthäus 11, Vers 28, da heißt, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von euren Lasten fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Das ist ganz spannend, dass Jesus nicht sagt, ihr dürft sie dann bei mir ablegen, sondern er sagt, kommt zu mir und ich werde dann was tun. Und so dieser Gedanke, ich darf in Gottes Nähe kommen, ich darf ihm begegnen, ich darf mit ihm reden, der kommt von Gott selbst, der kommt nicht von mir, der kommt nicht von uns. Dass ich eine Zeit haben darf, wo ich ganz speziell in seiner Nähe bin und einfach die Zeit mit ihm genieße. Ich bin diese Woche über ein Bibelvers gestolpert. Ich glaube, der kommt hier. Genau, Psalm 73, Vers 28, wo ich gedacht habe, faszinierend, hey, wie der Psalmbeter Asaf ist es, wie der über Gott redet. Er sagt, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. All deine Taten will ich weitererzählen. Also, auch schon vorher, er sagt zum Beispiel, wenn ich nur dich habe, was brauche ich noch mehr? Das sagen wir vielleicht in der Verliebtheitsphase zu unserer Frau. Aber haben wir das schon mal zu Gott gesagt? Wir merken, da gibt es eine Vorstellung von der Nähe Gottes, von einer Zeit mit Gott, wo man merkt, es geht nicht nur darum, was Gott tut, sondern dass Gott selbst da ist, dass er selbst im Fokus steht. Dass es nicht nur um das geht, was er sagt oder gibt, sondern dass er da ist. Und ich finde das so wichtig, dass wenn ich mir Zeit für Gott nehme, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dass ich nicht nur geschäftlich mit ihm zusammen bin, dass es nicht nur um Programm geht, um Auftrag und meine Last, sondern dass es um Gott selbst geht. Und dass es auch nicht so ein Konsumdenken ist, oder ja, Gott wartet auf mich, jetzt bin ich schon da und jetzt habe ich dir es ja gesagt und jetzt musst du es auch machen. Sondern dass es eigentlich um eine Begegnung mit ihm geht. Und das Nächste, was mir wichtig ist für meine Zeit mit Gott, ist, dass ich merke, Gott ist da und seine Gegenwart verändert was in mir. Es klingt auch in diesem Matthäus 11, Vers 28 an. Da heißt, kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Also er verändert was in mir. Nicht nur um mich herum. Er verändert nicht nur die Umstände, sondern er verändert mein Herz. Er verändert meine Sorgen, meine Art, mit Sorgen umzugehen. Er verändert die Art und Weise, wie ich über andere Menschen denke oder wie ich über mich selbst denke. Er verändert meine Gefühle. Er hilft mir, mit Gefühlen anders umzugehen. Wir haben darüber gesprochen vor einigen Wochen, dass die Frucht des Heiligen Geistes ist. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Und das, danach sehne ich mich eigentlich, wenn ich mit Gott zusammen bin, dass er was in mir verändert. Und nicht einfach nur das tut, was ich ihm sage. Ich sehne mich danach, ihm zu begegnen. Ich brauche das. Und deswegen nehme ich mir immer wieder Zeit für Gott. Deswegen lese ich die Bibel und habe auch mir gewisse Grundstrukturen und Methoden angeeignet. Aber im Grunde genommen geht es mir nicht darum, etwas zu tun, sondern Zeit mit ihm zu verbringen. Zeit der Begegnung habe ich das mal genannt. Stille Zeit ist ein ganz komischer Begriff, weil ich bin da überhaupt nicht still. Natürlich werde ich auch mal still. Aber ich rede ganz viel und ich höre ja und ich bin nicht tatenlos. Und ich merke, wie wichtig das auch ist, dass ich aktiv da bin und mich auch nicht nur in mich hineinhöre, sondern ihm zuhöre. Und das Vierte, was ich merke, und dann bin ich schon am Schluss von meinen Gedanken, dann kommen wir auf die praktischen Sachen, ist es so, dass ich merke, Gott macht nicht nur was in mir, sondern auch mit mir. Also aus diesen Zeiten komme ich anders heraus und verhalte mich dann anders. Aus diesen Zeiten komme ich gestärkt heraus und bin anders in der Lage, mit anderen Menschen umzugehen. Aus diesen Zeiten, wo Gott auf mich wartet, wo er mir begegnet, wo ich Zeit mit ihm verbringe, wo er was in mir verändert, dadurch werde ich befähigt, Dinge zu tun und zu sehen und zu erwarten, die ich ohne diese Zeiten nicht könnte. Und es gibt diesen krassen, herausfordernden Text im Epheserbrief, da heißt es, ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Klar, das ist nicht so herausfordernd, Geschenke bekommen wir gerne, wir bekommen die Vergebung. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen, sondern dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Genial. Gott schenkt uns die Rettung. Gott macht uns zu seinen Kindern. Nicht ein Gottesdienstbesuch und so weiter und so fort. Da haben wir oft drüber geredet und sage ich immer wieder. Und dann sagt Paulus aber, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Da merke ich, Gott macht was mit mir. Er hat einen Plan mit dieser Welt. Er hat Vorhaben mit meinem Leben. Und er hat Dinge vorbereitet. Und manchmal frage ich mich am Tag, ist das jetzt das, was ich tun soll? Oder mache ich das nur, weil ich mir das vorgenommen habe? Und meine Sehnsucht ist aber, dass diese Zeiten, diese engen Zeiten mit Gott, dass die bewirken, dass ich auch unterm Tag für Gott etwas tue, in einer anderen Haltung. Das ist ja nicht nur beim Pfarrer so, sondern das kann in jeder Situation sein, als Vater, als Ehemann, als Programmierer und so weiter und so fort. Sind wir immer mit Menschen zusammen, haben wir immer Aufgaben zu tun. Und die Frage ist ja auch, wie sind wir in den Situationen mit Gott unterwegs? Und diese Zeiten, die ich mit Gott verbringe, die bewirken, dass ich das andere in meinem Leben anders sehe und anders angehe und dass ich auch mit Gott in dieser Ding bin, in den Aufgaben drin stecke. Das waren die vier Punkte, die mir wichtig sind für meine stille Zeit. Ich bin weggekommen von einem sehr schematischen Denken hin zu einem dynamischen Denken, zu einer Begegnung. Im Kern geht es mir immer wieder darum, Gottes Nähe zu suchen, ihm zu begegnen, mein Leben, mein Herz mit ihm zu teilen, von ihm zu hören, was ihm wichtig ist. Und die Grundstruktur, die ich mir dann angeeignet habe, ist im Grunde genommen, dass es so diese Struktur gibt des Lesens, des Hörens, des Verstehens, was in der Bibel steht, des Nachdenkens darüber, dass ich mir kleine Textabschnitte nehme und versuche, zu begreifen, was Gott da sagt oder dass ich größere Zusammenhänge schaue. Und das andere ist, dass ich mit ihm rede, dass ich ihm sage, was in mir vorgeht, dass ich bete. Bibellesen und Gebet, aber nicht als Programm, sondern als Art und Weise der Begegnung. Und es geht mir ganz, ich ringe manchmal damit, oder? Dass wir so schematische Vorstellungen haben. Und ja, ich glaube, man kann diese Zeit der Begegnung lernen und Methoden verwenden. Ich verwende auch Methoden, ich werde dazu gleich noch was sagen. Aber im Kern geht es mir darum, zu verstehen, zuzuhören, zu erkennen und mein Herz auszuschütten, zu teilen und zu empfangen. Und das Faszinierende finde ich, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ganz unkompliziert zu Gott zu kommen. Niemand muss nach Jerusalem reisen. Ich war noch nie im Heiligen Land, außer mit dem Finger auf der Landkarte. Ich wehre mich auch immer ein bisschen dagegen, dass alle nach Israel pilgern wollen. Aber irgendwann mache ich das natürlich auch mal. Aber der Punkt ist, Jerusalem ist nicht mehr das Zentrum. Aber Jesus, der ist immer da und in jeder Situation. Und ich will es gerne noch ein bisschen praktischer werden lassen. Ich fand es echt cool, dass Leute so spontan Herausforderungen geteilt haben. Und ich werde es jetzt versuchen, so ein bisschen aufzugreifen. Ich habe es dir anfänglich mal ein bisschen strukturiert. Ich gucke gerade noch, ob irgendwas Neues dazugekommen ist. Nee, ist im Moment nichts Neues dazugekommen. Genau. So der erste Bereich, den ich auch bei mir selber kenne, ist so ein bisschen das Thema Routine und Pflicht. Oder so, dass diese Zeit mit Jesus, dass es zu was Routiniertem wird, dass ich das einfach mache, weil ich es mir mal vorgenommen habe, weil ich es mir mal angeeignet habe. Ich meine, dahinter steckt ja eigentlich, dass jemand es geschafft hat, es zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Das ist ja was Positives, oder? Aber der andere, jemand anders hat dann geschrieben, ja, Bibellesen wird oft zur reinen Pflichtübung. Und die Frage ist ja, wie gehe ich damit um, wenn ich das in meinem Leben beobachte? Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, ich bin gar nicht wirklich bei der Sache, sondern ich mache es einfach, weil ich es schon immer gemacht habe. Und ich bin gar nicht mit dem Herzen dabei oder ich mache es einfach nur, weil ich muss. Und wenn man jetzt vielleicht von der Vorstellung her kommt, dass die Zeit mit Gott eigentlich nicht so sehr darum geht, was ich für ein Programm abspule, sondern dass es darum geht, Gott zu begegnen, dass es darum geht, ihm zuzuhören. Wie würden wir dann reagieren, wenn wir das feststellen? Oder vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, dass wir jetzt gar nicht überlegen, welche andere Methode kann ich anwenden, sondern dass wir uns mal fragen, warum mache ich das denn eigentlich? So routinemäßig oder nur noch aus Pflicht. Was steckt denn da in meinem Denken, in meinem Herzen eigentlich dahinter? Dass ich mich selbst hinterfrage und sage, warum kommt es eigentlich so weit, dass Gott für mich wie ein Kästchen auf meiner To-Do-Liste ist, die ich abhaken muss und einfach routiniert bei ihm vorbeikomme, höre, Danke sage und weitergehe. Ich will jetzt an der Stelle, vielleicht gibt es ja Dinge, für die ich auch mal sagen muss, Jesus, es tut mir eigentlich leid. Es tut mir leid, dass ich, das sind Gebete, die ich selber bete. Es tut mir leid, dass ich da draußen eine reine Pflichtübung gemacht habe. Dass ich überhaupt nicht mit dem Herzen dabei bin und eigentlich lebe ich ja da an dir vorbei und verpasse das, was du mir geben möchtest. Vielleicht ist an der Stelle, bevor ich mir überlege, wie kann es weniger Routine werden, welche Methode wäre besser, dran, dass ich mit meinem Herzen zu Gott zurückkomme und um Vergebung bitte. Sag, Jesus, schenk mir doch eine Sehnsucht und eine Liebe danach, jeden Morgen oder jeden Tag Zeit mit dir zu verbringen. Zeig mir, wie ich das ändern kann, mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen und Vergebung anzunehmen. Und ich glaube, dass Gott darauf reagieren wird. Natürlich kann man auch methodisch mal was ändern. Da gibt es gleich noch, später noch einen anderen Bereich, wozu ich dann was sage. Aber ich glaube, ich würde an der Stelle mal anfangen, über mich selbst nachzudenken oder auch mal aufzuschreiben, warum mache ich das denn eigentlich? Und bin ich damit wirklich nah bei Gott? Und vielleicht, bevor ich jetzt, vielleicht hat man eine bestimmte Reihenfolge, eine Methode, wie man das macht, am Morgen, an bestimmten Ort, das hilft ja gute Gewohnheiten, dass man immer am gleichen Ort Bibel liest oder dass man eine Routine hat, wann man den Wecker stellt, Kaffee oder Tee kocht, sich irgendwo hinsetzt, eine Kerze anzündet. Vielleicht muss man die Routine auch mal durcheinander bringen. Vielleicht beginnt man schon an der Kaffeemaschine zu beten und Jesus zu danken für das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt und in eine ganz andere Haltung zu ihm reinzukommen. Also ich glaube, an der Stelle, wenn es zur Routine und zur Pflicht wird, würde ich immer schauen, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu Gott und was hindert mich. Und genau, der zweite Bereich ist, dass wir das oft auch als Stress empfinden, als zusätzlichen Programmpunkt, dass uns die Arbeit im Nacken sitzt, all die Aufgaben, die wir haben und dass wir merken, ich bin da unglaublich unter Druck. Und das kann ich voll nachvollziehen. es gibt auch zig Morgen, wo ich denke, jetzt mache ich erst noch geschwind das E-Mail und dann merke ich nach einer Stunde, ups, jetzt würde ich eigentlich, hätte ich doch eigentlich gedacht, ich mache erst das und dann, wie ist da die Priorität? Und ich kenne das auch aus meinem Leben, dass es einfach so der Gedanke ist, jetzt muss ich doch erst noch das und das erledigen oder ich habe all das noch vor und dann komme ich unter Druck. Der erste Gedanke ist für mich, ich persönlich habe mich davon gelöst, zu sagen, ein guter Tag ist nur der Tag, wo ich am Morgen 10 Minuten oder eine halbe Stunde ganz konzentriert Bibel gelesen habe. Das ist für mich in meinem Leben manchmal so ins Magische fast abgeschweift. So nach dem Motto, wenn du morgens die richtige Routine hast, ist Gott bei dir. Wenn du nicht die richtige Routine hast, bist du die ganze Zeit am Zweifeln. Und das ist nichts anderes als magisches Denken für mich. Und deswegen war es für mich an einer gewissen Stelle in meinem Leben wichtig, dass ich mir auch die Freiheit genommen habe, nur alle 2 Tage Bibel zu lesen. Und es ist nicht so, dass Gott uns deswegen weniger lieb hat. Natürlich ist es so, wenn ich mit Gott immer nur oberflächlich unterwegs bin, werde ich nie seine starke und kräftigende Nahrung zu mir nehmen können. Wenn ich mit Gott immer nur sozusagen zwischen Tür und Angel rede, dann werde ich nie den Braten essen können, den er für mich gekocht hat. Wenn ich mit Gott nur aus der Ferne mit Zuruf unterwegs bin, dann werde ich nicht hören, was er mir zuflüstert. Und wenn ich nah bei Gott sein möchte und wenn ich Gott nah bei mir spüren möchte, dann werde ich Zeit dafür brauchen. Aber die Frage ist ja, wie nehme ich mir diese Zeit? Warum gebe ich dem Priorität? Ja, ich nehme mir die Zeit, ich gebe Gott Priorität, weil er mir wichtig ist, weil ich ihn lieb habe, weil ich von ihm lernen möchte, weil ich ihn brauche. Nicht, weil ich es muss. Und ich finde, wir müssen auch wegkommen von dem starren Denken. Ich persönlich halte schon an im Ideal fest, regelmäßig, möglichst täglich mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm zu reden, auf Bibel zu lesen. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann diese Zeit am Morgen nicht überfrachten. Am Anfang habe ich gedacht, jetzt nimmst du da den griechischen Text und dann nimmst du noch das Lexikon und dann war ich nach einer halben Stunde war ich mit einem Satz im griechischen Text fertig. Oder habe ich den Kommentar gelesen, hatte ich mir vorgenommen, den ganzen Römerbrief durchzuarbeiten. Ich habe ja die Ausbildung dafür und habe gemerkt, komme ich gar nicht vom Fleck und bleibe dann in den Grammatiken stecken und begegne meinem Herrn überhaupt nicht. Ich habe die Zeit entschlacken müssen. Und ich mache es jetzt zum Beispiel so, dass ich einfach fortlaufend den Bibeltext lese. Ich möchte gerne das Alte Testament einmal im Jahr und das Neue Testament zweimal im Jahr durcharbeiten. Ich habe auf meinem Handy und in meinem Bibelprogramm einen digitalen Leseplan, wo mir das eingeteilt wird. Und ja, ich bin hinten drin, stört mich überhaupt nicht. Ich kann das auch aufholen. Ich kann an einem Tag die doppelte Lektion lesen. Ich kann an einem Sonntag mir 2 Stunden Zeit nehmen zum Bibellesen oder 1 Stunde oder 1/2 Stunde. Es geht nicht darum, wie viel Zeit du dir nimmst, damit Gott dich mehr liebt. Es geht darum, dass du ihm nah bist. Und es geht auch nicht darum, dass immer alles perfekt ist. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir Gott einräumen, dass er Raum in unserem Leben bekommt. Und wenn das natürlich immer so ist, oder wenn ich immer unter Stress bin, wenn ich immer unter Druck bin, dann werde ich diese Zeit mit Gott auch nicht genießen können. Und dann ist natürlich schon die Frage, müsste ich es nicht besser einplanen? Müsste ich mir vielleicht auch überlegen, andere Dinge bleiben zu lassen, damit ich dem wirklich Priorität geben kann? Ich weiß ja nicht, was dahinter steckt. Also ich versuche einfach nur meine Gedanken dazu zu sagen, ohne jemand in eine Schublade zu stecken. Vielleicht wäre es auch eine Idee, dass wenn ich so eine To-Do-Liste schon innerlich auf dem Herzen habe, dass ich anfange, mit Gott darüber zu reden. Oder warum muss ich immer gewisse Dinge erledigen, bevor ich überhaupt zu Gott kommen kann? Kann ich nicht, während ich diese Dinge erledige, mit Gott unterwegs sein? Wäre es vielleicht nicht auch eine Chance, direkt damit einzusteigen, sozusagen, wenn ich schon so viele Punkte im Kopf habe für den Tag und zu ihm zu sagen, hey, das beschäftigt mich, ich will das jetzt eigentlich ablegen. Genau, manchmal hilft es mir auch, die Sachen aufzuschreiben, irgendwelche Listen, irgendwelche Papierfetzen, damit ich nicht abgelenkt bin. Das ist sowieso eines der Geheimnisse, wo ich gemerkt habe, für mich persönlich, Dinge, die ich irgendwo notiert habe, die beschäftigen mich viel weniger. Bei anderen Dingen, das kommt immer ständig hoch. Also wenn mich was ablenkt, dann schreibe ich das meistens auf. Aber ich würde mir nicht so einen Druck machen, jeden Tag, aber ich würde mir bewusst Zeit nehmen. Wenn es mir nicht gelingt, würde ich versuchen, trotzdem mit Jesus unterwegs zu sein, um das zusammenzufassen, was ich gesagt habe. Und nicht dem immer hinterher zu hecheln, sondern aus seiner Gnade und aus seiner Liebe zu leben. Und gerne doch auch mal darüber nachdenken, hey, ich könnte doch auch mal einen Studientag machen. Oder ich meine, ja, manchmal nehmen wir uns ja auch einen ganzen Tag Zeit, um in den Garten zu gehen. Warum, oder einen halben Tag. Warum nicht mal einmal im Monat 2 Stunden reservieren, um Predigten zu hören oder einen Bibeltext selbst zu lesen oder ein biblisches Buch ganz zu lesen. Ich glaube, wir müssen weg von all dem, was immer so starr und methodisch ist. Genau, jetzt, das hat sich schon ein bisschen mit dem überschnitten, was da unter dem Punkt Gewohnheiten gekommen ist, so die Herausforderung, Zeit für die Bibel und richtiges Beten einzuplanen und dabei konsequent zu bleiben, neben Haushalt, Familie, Arbeit und so weiter. Ich glaube, dass das, also das mit dem Zeiteinplanen, meine Erfahrung ist tatsächlich, wenn ich das nicht morgens mache, dann wird es ganz, ganz schwierig. Natürlich kann ich mir als Pastor auch unterm Tag einfach Zeit nehmen, aber ich habe natürlich auch andere Termine. Ich bin ja nicht nur am Sonntag Gottesdienst vorbereiten. Es gibt tatsächlich auch Tage, wo ich keine Zeit zwischendrin finde oder mir Zeit zwischendrin nehmen kann oder vielleicht auch die Priorität falsch setze. Oder? Aber ich glaube, wenn wir bewusst planen, haben wir am besten die Chance. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich am Morgen den Kopf am freisten habe. Die Herausforderung ist für mich manchmal, eigentlich bin ich ein Nachtmensch. Eigentlich bin ich jemand, der gerne abends spät wach bleibt. Abends kann ich aber auch nicht unbedingt Bibel lesen. Und das finde ich auch nicht so, hat mich noch nie so inspiriert, am Abend Bibel lesen, dann drüber zu schlafen und am Morgen alles vergessen zu haben. Und das ist manchmal damit kollidiert. Ich bin dann als Teenager manchmal um 4 Uhr aufgestanden und dann auf den Knien wieder eingeschlafen. Ich habe da noch keine perfekte Lösung für mich gefunden. Aber ich glaube, dass es auch nicht so perfekt sein muss. Ich glaube, dass es darum geht, Jesus zu begegnen. Und ja, konsequent bleiben, Selbstdisziplin, Gewohnheiten anzueignen, aber das fängt halt im Kleinen an. Oder ich finde es besser, wenn ich mit 5 Minuten Bibel lese, vielleicht mit den Losungen anfange, als mir vornehmen, das ganze Neue Testament durchzulesen. Ich würde klein anfangen. Gewohnheiten fangen meistens klein an und die brauchen auch ein bisschen Zeit. Ihr wisst, wie schwierig es ist, euren Kindern beizubringen, dass sie die Zähne putzen. Wir brauchen für Gewohnheiten brauchen wir Anknüpfungspunkte. Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag 5 Kilometer auf dem Rudergerät zu machen. Da hat meine Frau gesagt, du musst dir jetzt am besten einen Termin suchen, das irgendwie schon in deinen Ablauf integrieren, oder? Und ich versuche es tatsächlich, bevor ich mich am Abend dann hinlege, das zu machen. Am Morgen gehe ich nicht rudern, das habe ich noch nicht geschafft. Aber einfach so Ideen. Ich glaube, ich würde einfach auch ab und zu was Neues ausprobieren. Das nächste, was jemand geschrieben hat, ein Punkt habe ich vergessen, aber das tut mir leid, der steht jetzt nicht da drauf. Jemand hat noch gefragt, Bibellesehilfe versus Abschnitt für Abschnitt lesen. Also welche Methode? Soll ich Bibellesebund, Orientierung ist das, glaube ich, für Erwachsene. Der Bibellesebund hat auf jeden Fall Bibellesehilfen für die ganze Familie. Oder man liest zum Beispiel Abschnitt für Abschnitt. Ich würde auf jeden Fall immer mit einem Plan Bibel lesen. Ich würde nicht ohne Plan lesen, sondern immer einen Plan haben, wo jeden Tag was drinsteht. Wie der Plan aussieht, das kann wechseln. Du kannst sagen, okay, jetzt lese ich mal den Galaterbrief durch, wenn wir den in der Gemeinde haben oder im Markus-Evangelium. Dann liest du halt jeden Tag einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium oder aus dem Galaterbrief. Der Vorteil von den Bibellesehilfen ist es, dass da Erklärung dabei ist, dass ein paar Fragen gestellt werden und das lohnt sich. Wir machen das zum Beispiel mit unseren Kindern meistens morgens beim Frühstück. Das hat sich tatsächlich etabliert, dass wir einen guten Start zusammenlesen. Manchmal bin ich auch nicht dabei, weil es zu spät wird. Aber dass wir kurz den guten Start nehmen, den Text lesen, überlegen, ein paar Fragen zum Text stellen und dann lesen unsere Kinder die Erklärung. Und dann dauert es keine 15 Minuten. Und dann bete ich oder Deborah oder eines der Kinder zum Schluss. Und ich finde, solche Bibellesepläne sind sehr gut. Vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat, die Bibel zu lesen, würde ich immer raten, mit einem Bibelleseplan einzusteigen. Wenn man das schon jahrzehntelang macht, wird es sich vielleicht auch mal lohnen, umzusteigen und einfach mal fortlaufend das Neue Testament zu lesen oder nach einem Bibelleseplan. Wenn euch das interessiert, kommt auf mich zu, ich kann euch da was geben. So, letztes, was ich noch bekommen hatte, war so zwei Anmerkungen. Jemand sagt, das hörende Gebet kommt im Alltag häufig zu kurz. Und das andere, betendes Lesen schöner Verse können Abhilfe bringen. Ich finde, das hörende Gebet ist was ganz Spannendes. Das ist ja so ein feststehender Begriff. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was damit gemeint ist. Soweit ich informiert bin, ist damit gemeint, dass ich erwarte, dass ich Gottes Stimme höre, dass ich sozusagen eine Frage in den Raum stelle und dann einfach mal zuhöre, was er mir zu sagen hat. Und das hörende Gebet ist auch so ein bisschen eine Bewegung. Manche sind da sehr kritisch, manche sind da sehr unkritisch aus meiner Sicht. Und ich finde, das hörende Gebet hat eine ganz große Stärke, nämlich, dass ich erwartungsvoll bete. Dass ich sozusagen merke, jetzt bin ich da nicht in einem Monolog, sondern ich bin in einem Dialog. Und ich bin bereit, Gott zuzuhören. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges für unsere Zeiten mit Gott, dass wir in einen Dialog treten, nicht im Monolog sind. Und dass ich dann versuche zu verstehen, was meint denn Gott zu der Frage, wie soll mein Sohn seinen Ausbildungsplatz finden oder wo sollen wir den Kredit aufnehmen oder wie soll ich das meinem Ehemann am besten beibringen, was ich ihm zu sagen habe oder sonst irgendwas. Diese ganz konkreten Fragen, dass man die auch Gott stellt und hört, und ich glaube, Gott kann einem da Antworten geben. Es gibt natürlich auch die Gefahr, dass wir dann alles, was wir hören wollen, auch hören. Oder? Und ich finde, man darf da ruhig auch mit sich selbst selbstkritisch sein. Und deswegen würde ich eigentlich lieber von einem zuhörenden Gebet sprechen oder von einem hinhörenden Gebet. Und ich würde auch davon sprechen, dass dazu unbedingt gehört, dass ich die Bibel in die Hand nehme. Das klassische Beispiel ist immer, dass jemand zum Pastor kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll meine Frau verlassen. Oder? Und dann sage ich, würde ich jetzt in dem Fall sagen, ja, zeig mir mal die Bibelstelle, wo das drinsteht, dass Gott so eine Idee hat. Und ich weiß, ich will mich überhaupt nicht lustig machen über irgendwelche schweren Schicksale oder auch Entscheidungen, die jemand in seinem Leben getroffen hat. Ich würde auch nie behaupten, dass es keine Vergebung und keine Erneuerung und dann kein Segen Gottes gibt. Aber man kann manchmal das, was man meint, hören zu wollen, auch einfach hören. Und man muss auch einfach wissen, Gott sagt einem nicht immer nur die bequemen Dinge. Das Evangelium ist zutiefst unbequem. Das Evangelium sagt dir am Anfang, du bist Sünder, du kannst nicht von dir alleine zu Gott kommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer die Bibel daneben liegen haben und dass wir über die Dinge, die wir meinen, von Gott zu hören, auch mit anderen reden, die an Gott glauben. All die Dinge, die sind für mich wichtig beim hörenden Gebet. Und ich glaube wirklich, ja, das Zuhören, Gottes Zuhören kommt manchmal zu kurz. Und helfen können eben Bibelverse, Bibeltexte. Ja. Wenn ihr den Psalm 73 nachlest, dann werdet ihr merken, dass der gar nicht nur so bequem ist, wie das jetzt hier vielleicht geklungen hat. Ich habe den Vers nicht, jetzt gerade nicht da und ich werde ihn jetzt auch nicht suchen. Aber lest mal, was vor diesem Psalm 73, Vers 28 steht. Und dann werdet ihr merken, dass da auch ein bisschen unbequeme Sachen stehen, wo wir vielleicht Mühe damit haben. Und die Frage ist, ja, ist das schlimm, dass wir Mühe damit haben? Wäre es vielleicht auch gut, dass wir das mal aushalten, was Gott da sagt? Okay, ich hoffe, es war ein bisschen praktischer als manch andere Predigt und vor allem auch ermutigender. Meine Ermutigung war, Gott wartet auf dich. Ja, davon bin ich überzeugt. Meine Ermutigung sollte sein, such nicht nach irgendeiner Zeit im Terminkalender, sondern such vor allem die Begegnung mit Gott. Lass dich auf das ein, was er dir geben möchte und was er mit dir machen möchte. Und deswegen am Ende auch noch die Einladung, nutz diesen Kirchenparcours. 24/7 draußen ist ein Schlüssel, Schlüsselsafe. Ihr könnt tatsächlich Tag und Nacht hierher kommen und Zeit mit Gott verbringen. Daheim ist man manchmal abgelenkt, da sieht man die ungebügelte Wäsche, da sieht man das ungewaschene Geschirr, man hört die Kinder im Hintergrund. Manchmal lohnt es sich, hierher zu kommen, eine Zeit zu reservieren. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir uns die Zeit mit dir nicht erarbeiten und erkämpfen müssen. Ich danke dir dafür, dass du keine Warteliste hast, dass du keine Terminvergabe hast, dass du keine Aufnahmeprüfung hast für ein Gespräch mit dir. Ich danke dir dafür, dass wir ganz praktisch mit all dem, was uns bewegt, zu dir kommen können. Ich danke dir, dass wir kommen können, solange wir noch nicht fertig sind mit allem, was wir zu tun haben. Ich danke dir, dass wir völlig unperfekt bei dir einsteigen können. Und ich danke dir auch dafür, dass du mit deinem Heiligen Geist an uns wirkst und uns veränderst und uns in uns Eigenschaften bewirkst, die uns auch helfen, diese Zeit mit dir zu finden. Ich danke dir dafür, dass wir ganz konkret heute Morgen drüber nachdenken konnten. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, heute Nachmittag uns vielleicht an einen Punkt erinnerst, dass du uns einlädst, zu dir selbst zu kommen oder dass wir von dir verändert werden oder dass du was mit uns vorhast. Ich freue mich auf die Zeit mit dir in der nächsten Woche und ich danke dir dafür, dass niemand von uns bis zum nächsten Sonntag warten muss, um dir zu begegnen. Amen.